ARD.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute:
Ich lag im Zimmer und wenn jemand die Tür aufgemacht hat, also meine Mutter, und hat irgendwie geflüstert und hat nur gesagt: Hallo Tim, brauchst du was? Dann hat das schon einen Crash ausgelöst. Berührung. Sie wollte mir mal was Gutes tun und wollte mir abends irgendwie Socken anziehen. In dem Moment, als sie meine Füße angefasst hat, der nächste Crash. Mann, das war unerträglich. Ich lag da wie eine lebende Leiche.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Tim ist Hauptstadtkorrespondent für einen großen Zeitungsverlag. Er betreut das Kanzleramt, ist immer da, wo Olaf Scholz gerade ist. Dann kann er plötzlich gar nichts mehr. Von einem Leben auf der Überholspur abgebremst auf Null seit nun fast 2,5 Jahren. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt mir Tim seine Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD Audiothek finden.
Mein Schicksal ist eigentlich, dass durch meine schwere Erkrankung, durch Long-Covid und in der Folge ME/CFS, dass mein bisheriges Leben komplett zusammengebrochen ist, von einem Tag auf den anderen. Ganz konkret heißt das, das ME lassen wir mal weg. CFS ist chronisches Fatigue-Syndrom. Es ist eine tiefgreifende Erschöpfung, weil bestimmte Funktionen, Abläufe im Körper nicht mehr funktionieren, wie sie sollten. Ich habe auch schon mal Leuten gesagt, mach's ganz einfach, Giovanni Trapattoni, ich leide am Ich-habe-fertig-Syndrom. Ich bin also quasi immer platt. Das ist so ein bisschen wie beim Handy. Wenn wir abends unser Handy aufladen, dann ist dein Smartphone am nächsten Morgen bei 100%. Ich wache jeden Tag wieder auf mit 5-20%. Und da ist Schluss. Und mit diesen 10-20% muss ich meinen ganzen Tag schaffen. Also alle Gespräche, alle Hygiene, Zähneputzen, Essen. So kann man es, glaube ich, Außenstehenden beschreiben. Ich habe 3 Kinder im Schulalter von 9-16 und die kommen natürlich gerne auch zu mir ins Bett. Ich bin ja 24 Stunden bettlägerig. Ich muss dann immer gucken, wie ich so die Zeit portioniere, damit jeder gleich viel abbekommt. Aber wenn ich da zu lange rede oder mal irgendwas bespreche, dann ist es platt im Kopf. Das ist vor allen Dingen mein Problem, die Konzentrationsfähigkeit. Die baut sehr schnell ab und körperlich platt. Und das ist auch so ein Punkt, ich kriege manchmal Besuch von guten Freunden, sehr, sehr selten. Die kommen dann auch und die gehen dann raus und sagen zu meiner Frau: Ach Mensch, das war ja total positiv, dem Tim geht's ja schon viel besser. Aber ich zahle immer den Preis. Also die anderen gehen wieder raus und machen ihr normales Ding. Und ich brauche aber dann vielleicht eine Woche, um mich von diesem einen Besuch zu erholen. Und das vergessen viele. Und das kann eben ein Tag sein, das kann eine Woche sein, das kann aber auch bei ganz schweren Ereignissen, diesen sogenannten Crashs, von dem wir Betroffenen sprechen und die Ärzte, das kann dann auch Monate anhalten.
So wie im vergangenen Sommer, als er nach einem Jahr Long-Covid bei seiner Mutter in Ostwestfalen ist, um ein bisschen Kraft zu tanken.
Ich hatte da eine gute Phase und bin dann auch im Garten rumgelaufen, mit Nachbarn gesprochen und habe eigentlich nicht gemerkt, dass ich in so eine Überlastung reinkomme. Einen Tag habe ich dann gemerkt, oh, es geht mir nicht gut, habe dann auch Schmerzmittel eingenommen, weil der Kopf irgendwie so langsam anfing. Das war wie so eine große Spule, die immer lauter wurde und immer schneller. Und dann lag ich abends in meinem alten Kinderzimmer im Bett und dann hatte ich wirklich so ein Ereignis, also das hat mir auch Angst gemacht. Ich habe mich da total erschrocken, weil es hat dann auf einmal am rechten Ohr so ein lautes Feedback gegeben und danach war Totenstille für so mehrere Sekunden. Ich habe nichts mehr gehört. Der ganze Körper, es war Totenstille, kein Herzschlag. Das war wie so eine schwarze Kammer in meinem Körper. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich habe einen Schlaganfall oder ich habe einen Hirnschlag bekommen. Ich habe dann so Muskelkrämpfe gekriegt, also die Beine haben total verkrampft. Und ich lag dann da so zitternd im Bett. Wir haben einen Krankenwagen gerufen. Die haben aber dann gesagt, es ist jetzt kein epileptischer Anfall oder kein Krampfanfall und haben so ein krampflösendes Mittel gegeben. Und dann war es auch erstmal gut. Nur das dicke Ende kam in den Tagen danach. Also ich habe dann in den Folgetagen kopfmäßig immer stärker abgebaut. Ich lag im Zimmer und wenn jemand die Tür aufgemacht hat, also meine Mutter, und hat irgendwie geflüstert und hat nur gesagt, hallo Tim, brauchst du was? Dann hat das schon einen Crash ausgelöst. Berührung. Sie wollte mir mal was Gutes tun und wollte mir abends irgendwie Socken anziehen. In dem Moment, als sie meine Füße angefasst hat, der nächste Crash. Das war unerträglich. Ich lag da wie eine lebende Leiche. Kollegin sagte immer aufrecht im Sarg über Politiker, die kurz vorm Rücktritt stehen. Aber so habe ich mich auch gefühlt, weil, und ich meine, das total hilflos. Das war auch ein Jahr Trennung von meinen Kindern, von meiner Frau. Das war natürlich schlimm für mich. Ich habe in der Zeit so viel geheult, glaube ich, wie in den 50 Jahren vorher. Weil das natürlich einfach schlimm war, alles zu verpassen. Kindergeburtstage, Schulalltag, Freunde, ne? Das habe ich alles verpasst. Die haben mich natürlich auch manchmal besucht, aber die sind natürlich auch eingeplant mit Aktivitäten und Kindergeburtstage und Sport. Mein Leben vorher war meistens so, weil wir ja eben die Akkuzeiten beschrieben haben, habe ich mich meistens im Bereich zwischen 100 und 150% bewegt. Also als Chefreporter in Berlin für einen großen Zeitungsverlag, für die Rheinische Post, mit Betreuung Kanzleramt, SPD, da war ich natürlich quasi 24/7 im Einsatz, habe meine Texte geschrieben, bin mit Olaf Scholz unterwegs gewesen, dann zu Hause mit den Kindern. Das kam ja dann oben drauf. Also ich will und wollte natürlich auch immer da ein guter Vater sein, auch wenn die Zeit knapp war. Und dann habe ich mich im Januar 2022 angesteckt. Es war schon eine stärkere Infektion, also auch mit Fieber. Und ich war 10 Tage richtig ausgenockt. Also da habe ich schon gemerkt, so auch mit Herzrasen, Puls 140. Das hat mich schon auch beunruhigt. Und dann hatten wir noch eine Woche Urlaub. Da waren wir auf Mallorca und danach sollte ich mit Scholz nach Washington fliegen. Und dann habe ich schon auf Mallorca so bei den Wanderungen gemerkt, dass ich schlecht Luft kriege, dass die Brust so eng wird und dass ich schon so dieses Erschöpfungsgefühl habe, was ich mir gar nicht erklären konnte. Und dann sind wir zurückgekommen, da habe ich einen PCR-Test gemacht am Samstagabend und der war dann Sonntag positiv. Das hieß Bye-bye, Regierungsflieger. Ich habe mich immer wieder ins Büro gequält und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen und dann, der hat als erstes sofort gesagt, Fatigue, Erschöpfung. Da kann man gar nichts machen, Sie müssen sich ausruhen und dann geht es hoffentlich irgendwann wieder weg. Es ist aber leider nicht weggegangen, sondern es ist eben schlimmer geworden. Dann bin ich im April nochmal zu meinem Hausarzt, den ich schon seit 15 Jahren habe, und habe dann gefragt, ja, was können wir denn machen? Ich hatte von einer Patientin gelesen, bei der hatte Osteopathie geholfen, auch die Symptome zu lindern. Und dann guckte er mich nur an und sagte, erschießen Sie sich lieber, ist billiger. Das hat mich dann ziemlich umgehauen, so ein Spruch vom Arzt. Und dann bin ich da aus der Praxis raus und bin nach Hause und habe mir dann am nächsten Tag eine neue, sehr nette, sehr empathische Ärztin gesucht.
Tim begegnet nochmal einem Arzt ohne Verständnis. Als er sich bei seiner Mutter von dem Crash erholt, kommt abends ein befreundeter Neurologe vorbei.
Und entgegen aller Absprachen ist er wirklich über mich hergefallen und hat mich dann eine halbe Stunde beschimpft. Diese Krankheit sei erfunden, die gäbe es gar nicht. Ich hätte meine Symptome alle nur angelesen. Ich sei depressiv und im Grunde genommen seien alle Long-Covid-Patienten depressiv. Also in Deutschland, wir reden von 500.000, wir reden weltweit von über 100 Millionen. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt alle verabredet haben über Facebook. Wir sind jetzt mal depressiv die nächsten 2 Jahre. Aber solche Ärzte gibt es leider und die richten auch viel Unheil an, weil das für uns Patienten eine wahnsinnige Belastung ist, nicht ernst genommen zu werden.
Dann müssen wir das Gespräch mit Tim abbrechen. Es geht nicht mehr. Tim ist zu erschöpft. Trotzdem erklärt er sich bereit, unser Gespräch nach ein paar Tagen Ruhe fortzusetzen.
Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum ich, also so Selbstmitleid, klar, am Anfang auch, aber das hat dann nachgelassen, also glücklicherweise, weil ich glaube, da hat mir auch geholfen, meine 30 Jahre als Journalist, also weil ich die Sachen objektiv, pragmatisch angehe und faktenorientiert, und da hilft die Frage nicht weiter, warum ich, ja gut, es hat mich getroffen, Pech gehabt, das Virus hat mich erwischt. Die ersten Wochen, also diese Akzeptanzphase oder diese Schockphase, ich glaube, das können viele Miterkrankte nachvollziehen. Und die zweite Phase war interessant, weil das war so eine Art spirituelle Erfahrung. Das war nach diesem großen Crash im Sommer 23, also ein Jahr nach Beginn, als ich wochenlang im Dunkeln lag bei meiner Mutter in Ostwestfalen und wo ich wirklich an so Punkte geraten bin, seelisch, wirklich, also ich habe nicht in den Abgrund geschaut, sondern ich lag schon unten drin. Und das waren wirklich schlimme Tage, schlimme Wochen. Und ich brauchte irgendwas, woran ich, wie ich mir das erklären kann, also warum ich jetzt in dieser Katastrophe hänge. Und interessanterweise ist mir dann eingefallen, dass vor 6 Jahren ist unsere kleine Tochter im Schwedenurlaub fast ertrunken. Und damals hat das Schicksal nicht zugeschlagen. Also wenn damals meine Tochter gestorben wäre, ich hätte es wahrscheinlich nicht verkraftet und auch die Familie hätte es wahrscheinlich nicht verkraftet. Und als ich dann jetzt so da lag in diesen schlimmsten Momenten, habe ich, für mich war das eine Beruhigung zu sagen, diese Long-Covid-Scheiße, die du hast, das ist irgendwo ein Preis, den ich zahle, weil damals mein Kind verschont worden ist. Und jetzt muss ich diese Prüfung bestehen, damit das wieder ausgeglichen wird. Das hat dieser ganzen Sache einen Sinn gegeben. Für mich persönlich, das muss jeder für sich selbst herausfinden, aber es ist schon auch ein Rat an andere, sich nicht nur mit den Symptomen und mit der Krankheit zu beschäftigen und es ist alles so schrecklich und das ist es ja auch, sondern für sich auch eine Erzählung zu finden, was bedeutet das? Und damit habe ich so einen Grund gefunden, auch wieder so ein Fundament, um mich nach oben ein Stück rauszuziehen. Ja, also glücklicherweise, sonst könnten wir ja dieses Gespräch auch gar nicht führen, hat sich das seit Weihnachten deutlich positiv entwickelt. Also das sind natürlich keine Sprünge wie nach einem Beinbruch, dass irgendwas verheilt. Die sprechen immer vom Schneckenrennen. Ich bin eine Schnecke, also leider. Aber auch eine Schnecke kommt langsam voran und die hat das Ziel im Auge. Aber ich schaue jetzt nicht aufs Salatblatt, ich schaue aus dem Fenster auf die Straße. Ich sehe unten fröhliche Menschen auf Fahrrädern fahren und spazieren gehen und Eis essen mit ihren Kindern. Da will ich wieder runter. Und es wird langsam Stück für Stück besser. Man braucht eine wahnsinnige Geduld. Man muss den Körper unterstützen mit Präparaten. Die Forschung macht Riesenfortschritte. Jeden Monat kommen neue Studien, USA, UK, Deutschland. Also es tut sich wirklich was. Es gibt ja jetzt schon Medikamente, die die Schmerzen unterdrücken, die auch wieder ein bisschen mehr Energie geben für die Muskeln. Ich kriege auch oft Anfragen. Dann sage ich auch, wendet euch an die nächste Uniklinik. Die haben hoffentlich auch mittlerweile eine Long-Covid-Ambulanz. Oder sonst soll sich der Hausarzt an die Charité wenden, an das Fatigue-Zentrum. Die veranstalten regelmäßig Fortbildungen für Hausärzte. Wir haben jetzt 5 Jahre Covid. Vielleicht nochmal 5 Jahre und wir können einen Großteil der Patienten helfen. Das ist, glaube ich, so die mittelfristige Perspektive. Also ich will es natürlich schneller schaffen, aber ich setze mich jetzt nicht unter Druck. Ich weiß es nicht, ob was in 6 Monaten ist oder in 2 Jahren.
Tim will sich auch selbst engagieren und nutzt seine Mittel und Wege als Journalist.
Ich habe ja Mitte Mai einen Artikel veröffentlicht, also eine lange Reportage über meinen Leidensweg in der Rheinischen Post und im Tagesspiegel. Der ist mittlerweile über 1 Million Mal gelesen worden, was mich natürlich total freut, weil es ist ein Hilferuf gewesen für alle. Mein Anspruch war da, allen 500.000 Mitbetroffenen eine Stimme zu geben. Und mir war es eben wichtig, vor allen Dingen auch auf Missstände hinzuweisen, was bei den Krankenkassen schiefläuft, dass wir fast alles selbst bezahlen müssen, weil diese Medikamente eben, die uns helfen, die sind aber für Krebs oder für Herzdurchblutung oder andere Krankheiten entwickelt worden von den Pharmakonzernen und sind nicht zugelassen für die Behandlung von Long-Covid und ME-CFS. Man merkt, dass das Gesundheitssystem ist auf so eine große Zahl an Menschen, die plötzlich völlig denen der Stecker gezogen wurde, nicht vorbereitet. Das ist eine Volkskrankheit. Ich finde, dass man kann zu Recht davon sprechen, das ist eine neue Volkskrankheit infolge der Pandemie und das Volk schaut weg. Die Mehrheit des Volks schaut weg und will mit diesem Elend nichts zu tun haben. Aber wenn wir von 500.000 ausgehen und jeder hat eine Familie und jeder hat Verwandte und Freunde, da sind wir schnell bei 10 bis 15 Personen. Und dieser engste Kreis, der ist mit traumatisiert. Meine Familie ist auch traumatisiert, nicht nur ich, das sehe ich auch. Das sehe ich bei meinen Kindern, bei meiner Mutter, bei meinen 3 Schwestern. Und wenn wir das hochrechnen, dann sind wir bei 5 bis 7,5 Millionen, die direkt mit der Krankheit in Kontakt sind. Und wir fehlen an den Arbeitsplätzen. Es hat hunderttausende Interaktionen gegeben. Ich habe unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Und die Forschungsministerin hat geschrieben, dass solche Berichte, dass sie die brauchen, um zu sehen, wie groß das Leid ist und wo Politik und Medizin weiter ansetzen müssen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass Menschen wie ich darüber sprechen, weil ich eben in Berlin auch als Journalist, als langjähriger Korrespondent eben auch ein bisschen bekannter bin. Von Olaf Scholz habe ich noch nichts gehört in seiner Amtszeit, noch kein Wort. Er hat damals in der Pandemie als Finanzminister gesagt, wir lassen niemanden allein. Und jede Muckibude, jedes Nagelstudio, jeder Döner-Imbiss hat ein paar tausend Euro bekommen, um zu überleben. Ist auch vollkommen in Ordnung. Das gönne ich den Leuten auch. Aber jetzt die, die auf der Strecke geblieben sind, so wie wir, die hier im Dunkeln vor sich hin krepieren und die Familien, die daneben sitzen, fassungslos und hilflos. Und wir bekommen keinen müden Cent vom Staat. ich bekomme jetzt Rente, aber ich habe ja auch eingezahlt. Das ist ja ein legitimer Anspruch. Und das ist ja nicht die Rente, die man normal zu erwarten hätte, die Erwerbsminderungsrente. Die ist ja im Regelfall deutlich niedriger. Das finde ich enttäuschend. Das ist ein Gesundheitsskandal, der hier vor unser aller Augen passiert. Und die Bemühungen, die Anstrengungen müssen verdoppelt, verdreifacht werden. Ich würde vielleicht gerne noch einen Punkt ansprechen, weil wir wollen das auch verstetigen, das Engagement. Ich hatte in dem Text auch die Idee angeregt, dass man eine Stiftung oder einen Verein gründet für Patenschaften zwischen der Wirtschaft und Long-Covid- und ME-CFS-Patienten. Und wir wollen dann an die großen Wirtschaftsverbände herantreten, dass wir Geld sammeln und dann monatlich an Betroffene, die sich bewerben, vielleicht 300 oder je nachdem, wie viel reinkommt, 500 Euro monatlich für ein Jahr. Und es soll eine Sozialstaffelung geben, also Kinder und Jugendliche und Alleinerziehende sollen bevorzugt werden, weil ehrlich gesagt, mir tut das im Herz am meisten weh, dass es auch tausende Kinder und Jugendliche gibt, die im dunklen Zimmer liegen. Wir können eben nicht nur warten, bis Politik und Gesellschaft soweit sind und die Gelder auf den Weg gebracht werden. Zur Not muss man auch mal neue Schulden machen, um die Kranken zu versorgen, weil die sozialen Folgekosten, die Milliardenkosten, die durch unsere Krankheit entstehen und durch unseren Ausfall am Arbeitsplatz, die muss man ja dagegen rechnen. Und deshalb wollen wir mit dieser Stiftung einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen zumindest finanziell ein bisschen weniger große Sorgen haben. Es bleibt leider schwierig, aber mein Appell an alle Mitleidenden ist, gebt die Hoffnung nicht auf. Wir müssen die Politiker nerven in ihren Wahlkreisen, dass sie merken, das ist ein großes Thema und dann werden auch die nötigen Gelder bereitgestellt werden.
Am Ende unseres Gesprächs möchte Tim sich gerne noch bei den Menschen bedanken, ohne deren Hilfe er es nicht geschafft hätte und weiterhin nicht schaffen würde.
Ich möchte nur sagen, dass meine Mutter für mich die absolute Superheldin in den vergangenen 2 Jahren gewesen ist, weil sie wird jetzt fast 86 und sie hat mich ein Jahr lang 24/7 versorgt und gepflegt, von morgens um 6 bis abends um 6, 5 Mahlzeiten waschen, die ganze Körperpflege einkaufen, nebenbei noch das Haus in Schuss halten, den Garten, Telefonate mit der Arztpraxis, mit meinen Geschwistern, meine Frau auf dem Laufenden halten. Das ist eine unglaubliche Leistung. Sie wiegt nur noch 48 Kilo, also weil ihr das seelisch natürlich auch so zugesetzt hat. Das ist Familie, das ist gelebte Solidarität und meine Kinder, meine Frau, die hier auch in Berlin den Laden am Laufen gehalten hat, neben Job und Studium, auch eine Wahnsinnsleistung. Und meine Schwestern, die auch mit mir bangen und zittern und jeden Rückschritt, jeden Fortschritt haut die auch sofort immer um. Also deswegen, es ist leider eine Geschichte, die ganze Familie traumatisiert.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Bei den vielen Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Lockdowns und Schulschließungen, Long-Covid und die Corona-Impfung. Was daraus geworden ist, darum geht's im Podcast Corona. Was ist geblieben?
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
CureVac war der Hoffnungsträger im Rennen um den Corona-Impfstoff. Im Podcast erzählen wir die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Tübinger Biotech-Unternehmens.
Das muss man sich vorstellen, der reichste Mensch der Welt kommt nach Tübingen. Der wurde da gefeiert wie ein Popstar. 225 Millionen Dosen Impfstoff für die Tonne.
Das Projekt ist nicht gescheitert. Wir kämpfen weiter.
Im Podcast Corona. Was ist geblieben? Jetzt in der ARD-Audiothek.